Wir studieren heute Lukas 12 ab Vers 13. Und ich hoffe, ihr seid ausgeschlafen heute Morgen, nicht so wie ich. Ich hoffe, ihr seid ausgeschlafen und aufmerksam, weil das ist eine ganz wichtige Bibelstelle, die wir heute durchnehmen. Jesus wird uns heute hier eine dieser Grundwahrheiten für unser Leben weitergeben. Eine Aussage über unser Leben, die fundamental ist. Eine dieser Aussagen von Jesus darüber, was unser Leben ausmacht. Und wenn wir das verstehen und annehmen und ausleben, dann glaube ich, ist das wirklich ein Schlüssel, der uns das Potenzial gibt, heile, glückliche, zufriedene Menschen zu sein. Wenn wir es nicht aufnehmen, dann glaube ich, laufen wir in Gefahr, gestresste und sorgenvolle und unzufriedene Menschen zu sein. Wichtige Wahrheit heute Morgen. Wollt ihr sie hören? Ja. Ist in Vers 15. Da sagt Jesus, auch wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht durch seine Habe. Wenn jemand Überfluss hat, betrifft das irgendjemanden hier? Hat irgendjemand hier mehr, als er wirklich braucht? Gibt es irgendjemanden, der dann und wann Essen wegwirft? Oder der mehr Schuhe daheim stehen hat, als er tragen kann? Oder Geld auf dem Sparbuch? Das ist Überfluss. Wir alle haben Überfluss. Wirtschaftskrise hin oder her, wir alle leben im Überfluss. Das, was Jesus uns heute Morgen sagt, es betrifft uns wirklich alle. Und er sagt uns, auch wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht durch seine Habe. Und ich lese euch das nochmal in ein paar anderen Übersetzungen vor. Luther übersetzt es so, niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Schlachter übersetzt es so, niemandes Leben hängt von dem Überfluss ab, den er an Gütern hat. Und die Hoffnung für alle, das wahre Leben wird nicht daran gemessen, wie viel wir besitzen. Unser Leben besteht nicht durch unsere Habe. Wichtige Wahrheit, unser Besitz, unser Zeug ist nicht das, was das Leben wirklich ausmacht. Ist nicht das, was uns wirklich glücklich und wirklich heil und wirklich reich macht in unserem Leben. Das ist nicht das, was uns wirklich befriedigen kann. Unser Leben ist mehr als das materielle Zeug, was wir haben. Ich sag's nochmal, unser Leben ist mehr als das materielle Zeug, was wir in unserem Leben haben. Glaubst du das? Noch wichtiger, lebst du im Licht von dieser Wahrheit? Die meisten Menschen in unserer wohlhabenden Gesellschaft, in der wir leben, sind Materialisten. Und ich muss ehrlich sagen, auch wenn man das Leben von vielen Christen betrachtet, ist es auch ziemlich offensichtlich, dass sie eigentlich auch für materielle Dinge leben. Dass sie offensichtlich glauben, dass ihr Leben aus ihrer Habe besteht. Viele Christen sind genauso materialistisch wie alle anderen Leute in dieser Welt. Und viele sind genauso unzufrieden, übrigens. Sie versäumen Gottes heilen Plan für ihr Leben, sind versklavt von ihrem Zeug. Es ist wichtig, was Jesus uns heute sagt. Bitte schaltet nicht ab. Es ist wichtig. Hört auf das, was Jesus heute sagt. Es ist so befreiend. Wir wollen uns zuerst den Anlass anschauen. Und das ist so aktuell, das könnte wirklich aus der Tageszeitung sein. Lass uns lesen im Vers 13. Einer aus der Volksmenge aber sprach zu ihm, Lehrer, sage zu meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teile. Ist das aktuell? Hat es auch gelesen, vor 2 Wochen, glaube ich, oder so in der Zeitung, dass sich der Zeichner von dem Asterix-Comic, der Uderzo, mit seiner Tochter streitet um die Rechte. Da geht es um viel Geld und er hat sie enterbt. Oder wenn er einfach Zeitungen gelesen habt über das letzte halbe Jahr, ja, wird überall gestritten. Martin Luther Kings Kinder streiten um das Erbe. Um das Erbe von der, wie heißt die, diese Blondine, die da gestorben ist, die Anna Nicole Smith. Es war ein Riesenstreit. Die Erben von Ray Charles und von Charles Brown und von Karl May. Über das ganze Erbe wird gestritten. Geht überall um viel Geld. Das ist so aktuell. Die Bibel ist aktueller als die Tageszeitung. So aktuell, was hier passiert. Vielleicht kennt ihr persönlich Leute, die um das Erbe streiten. Vielleicht seid ihr sogar selber betroffen. Streiten um das Zeug. Das kommt in den besten Familien vor. Und ich möchte sagen, es zerstört die besten Familien. Und damals ist es häufig vorgekommen, dass Streitparteien zum Rabbi gekommen sind als Streitschlichter. Und der Typ hier kommt zu Jesus und sagt, Lehrer, sage meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teile. Ich finde das witzig, ne? Er hat schon eine sehr gute Vorstellung, was Jesus für ihn tun soll. Lehrer, sage meinem Bruder. Wir wissen nicht genau, ob er im Recht oder im Unrecht war, aber jedenfalls will er Jesus für seine Zwecke einspannen. Wie ein Kind, das zur Mama sagt, du Mama, sag mein Bruder oder meine Schwester, soll das und das tun, soll das Spielzeug hergeben. Kommt es manchmal vor, dass Christen Jesus für ihre Pläne einspannen wollten, statt dass sie offen sind und verfügbar sind für seine Pläne, für ihr Leben? Und was auch sehr interessant ist, ist, dass Jesus diesen Fall ablehnt. Er sagt im Vers 14, er aber sprach zu ihm, Mensch, wer hat mich zu einem Richter oder Erbteiler über euch gesetzt? Jesus kennt die Herzen und er kommt auf den Kern der Sache zu sprechen im Vers 15. Er aber sprach zu ihnen, weil die dazugehört haben, seht zu und hütet euch vor aller Habsucht. Das war das Problem. Denn auch wenn jemand einen Überfluss hat, besteht sein Leben nicht durch seine Habe. Jesus kommt aufs Herz. Jesus weiß, dass es nicht der Gerechtigkeitssinn dieses Mannes ist, der ihn treibt, oder auch nicht materielle Not. Manchmal machen wir uns selber was vor. Nee, es war Habsucht. Es war Hunger nach mehr Zeug, nach mehr Geld. Dieser Mann hatte Überfluss, wie wir aus dem Kontext sehen, mehr als er brauchte, aber er war nicht zufrieden. Er wollte mehr, 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 mehr. Das ist, was Habsucht ist. Und er war gewillt, den Familienfrieden aufs Spiel zu setzen, um mehr zu bekommen. Auch sehr aktuell. Das ist einer der Hauptgründe, warum Ehen kaputt gehen, finanzielle Streitigkeiten. Zeug, Habsucht. Und kennt ihr Menschen, die ihre Kinder vernachlässigen, weil sie mehr Zeug haben wollen, weil sie mehr Geld haben wollen? Sind nicht zufrieden mit einem Auto, nee, sie brauchen zwei und der VW oder der Opel tut's nicht, nee, es muss ein Mercedes oder ein BMW sein. Und nicht zufrieden mit dem kleinen Haus, nee, es muss ein großes sein. Nicht zufrieden mit dem Urlaub in Deutschland, muss die Karibik sein. Mehr Zeug und sind bereit dafür, ihre Familien zu opfern oft. Materialisten. Getrieben, versklavt von ihrer Habsucht. Ist ein interessantes Wort. Habsucht. Süchtig zu haben. Das ist eine Sucht. Süchtig nach mehr Zeug. Süchtig nach mehr Geld. Selbst die, die mehr haben, als sie je ausgeben können. Süchtig danach. Mehr, mehr, mehr. Und Geld regiert die Welt, wissen wir. Wer Geld hat, hat Macht. Wer Geld hat, hat Ansehen. Auch das steckt da drin. Aber habsüchtig. Es ist ein Suchtverhalten da drin. Es muss immer mehr sein. Rockefeller, dieser Millionär, wurde mal gefragt, wie viel brauchst du, um zufrieden zu sein? Und er hat gesagt, immer ein bisschen mehr. Wann ist es genug? Immer ein bisschen mehr. Aber auf der anderen Seite, du musst nicht reich sein, um habsüchtig sein zu können. Dieser Mann hatte Überfluss. Aber du kannst ein armer Schlucker sein und völlig von Habsucht eingenommen sein. Ganzes Leben kann sich nur um Zeug drehen. Kannst ein totaler Materialist sein. Also darauf kommt es nicht an. Und bitte versteht hier, dass Jesus hier im Kontext nicht sagt, dass Reichtum was Schlechtes ist. Oder dass es negativ ist. Oder dass es irgendwie geistlicher wäre, arm zu sein. Darum geht es nicht. Das Problem ist die Herzenseinstellung. Es geht nicht darum, wie viel ich habe, sondern was mache ich mit dem, was ich habe. Woran hängt mein Herz? Wofür lebe ich? Ein Drogensüchtiger lebt für seine Drogen. Ein Habsüchtiger lebt für seine Habe. Der ist süchtig nach Zeug. Haben, 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 haben. Darum dreht sich sein Leben. Und diese Sucht wird zur treibenden Kraft in seinem Leben. Und wenn die Familie dabei kaputt geht, sonst was. Ich habe gestern in meiner persönlichen Bibellese eine sehr beunruhigende Stelle gelesen. Was in diesem Kontext? Im Epheser 5, im Vers 3, da heißt es: Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht soll nicht einmal unter euch genannt werden, wie es Heiligen geziemt. Unzucht, Sex außerhalb der Ehe, sexuelle Perversität, alle Unreinheit, diese Dinge. Epheserbrief wurde an Heiden geschrieben, die in den Tempel, zu den Tempelprostituierten gegangen sind und ein sehr unmoralisches Leben gelebt haben. Und er sagt hier, Unzucht ab und alle Unreinheit, okay, oder Habsucht soll nicht mal unter euch genannt werden. Irritiert euch das auch, dass das in einem Atemzug genannt wird mit Unzucht, Unreinheit, Perversität? Da würde man sagen, ja, ja, das ist schlecht, das ist ja klar. Aber Habsucht, das ist vielleicht so die Sünde, die wir entschuldigen, leichter. Die wir vielleicht als Bagatellsünde ansehen, als Kavaliersdelikt. Und dann heißt es weiter da im Epheserbrief, denn dies sollt ihr wissen und erkennen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, er ist ein Götzendiener, ein Erbteil hat in dem Reich Christi und Gottes. Wow. Niemand verführe euch mit leeren Worten, denn dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Oh. Sind harte Worte, oder? Hat mich getroffen. Gott sagt uns hier, Habsucht ist lebensgefährlich für dein geistiges Leben. Ist Götzendienst. Du setzt deine Habe, dein Zeug, dein Materiell, das Geld, Besitz, setzt es an die Stelle von Gott. Götzendienst. Und du fängst an, das zu lieben. Und dein Herz fängt an, dran zu hängen. Und dann fängst du an, dafür zu leben. Fängst an, den Mammon anzubeten. Dem Mammon zu dienen. Und am Ende bist du getrieben und versklavt und süchtig. Und du bist dabei bereit, sogar über Leichen zu gehen. Wie ein Drogensüchtiger. Kaputte Familie in Kauf zu nehmen. Und hast vielleicht sogar Entzugsentscheidungen, wenn du nicht mehr kriegen kannst. Du nicht shoppen gehen kannst. Ich glaube, ich habe irgendwann mal gelesen, so um die 8% der Bevölkerung sind wirklich kaufsüchtig. Denen geht es nicht gut, wenn sie nicht kaufen können. Suchtverhalten. Und manche treibt es sogar in den Tod. Denkt an den Unternehmer, seinen Besitz, seine Firma, was er sich aufgebaut hat, verloren hat. War ja nicht, dass er ein armer Schlucker war, deswegen. Im Vergleich zu uns war er immer noch stinkreich. Aber dieses Zeug, seine Firma, das war sein Leben. Und er hat es nicht ertragen. Diese hohe Wahrscheinlichkeit, es zu verlieren. Hat sich selbst umgebracht. Leute, das ist Suchtverhalten. Und was immer wir anbeten, dessen Diener werden wir. Das ist ja biblisch. Dessen Sklaven sind wir. Du bist entweder Gottes Diener oder du bist der Diener von irgendjemandem oder irgendwas selbst. Und es kann so was Dummes sein wie materielles Zeug. In Matthäus 6 sagt Jesus, niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird einem anhängen und den anderen verachten. Und Jesus sagt, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Das geht nicht. Du kannst nicht ein Liebhaber Gottes sein sozusagen und ein Materialist gleichzeitig. Das geht nicht. Dein Herz ist nicht groß genug. Also erster Punkt, den ich machen will heute Morgen, ist, Habsucht ist nicht irgendwie eine kleine Sache. Habsucht in unserem Herzen ist ein Riesenproblem. Es ist Götzendienst, sagt Gott. Das ist was, was nicht überleben darf in unseren Herzen, sonst kann es wirklich zerstörerisch sein. Habsucht hat wirklich das Potenzial, unser Leben zu zerstören, unsere Beziehungen zu zerstören. Und kennt ihr auch Leute? Ich kenne Leute, die nimmer mit Gott leben, weil sie ihr Herz an materielle Dinge gehängt haben. Und dann so über Zeit, meistens ist es ein Prozess, aber irgendwo verlieren sie das Interesse an Gott und an geistigen Dingen und dann haben sie keine Zeit mehr für Gottesdienst, solche Dinge, weil sie getrieben sind von ihrer Habsucht, getrieben sind nach dem mehr von Zeug. Und Jesus sagt uns hier heute Morgen, hütet euch vor Habsucht. Jesus liebt uns, er will uns beschützen davor. Habsucht ist zerstörerisch. Zweiter Punkt. Denn auch wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht durch seine Habe. Zweiter Punkt ist, wie jeder Götze hält der Mammon, sprich der Materialismus, nicht das, was er verspricht. Das Aufhäufen von materiellem Zeug wird dich nicht glücklich machen. Das ist eine der größten Lügen, die da draußen sind. Dass viel Zeug oder viel Geld, dass das der Weg zum Glück ist. Glücklichste Mensch ist nicht der, der am meisten hat, sondern der, der zufrieden sein kann mit dem, was er hat. Das ist ein glücklicher Mensch. Und dein Leben besteht nicht in deiner Habe, sagt Jesus. Das ist eine Grundwahrheit unseres Lebens. Dein Leben besteht nicht aus deiner Habe. Leben ist mehr. Die Wahrheit ist, du kannst materielle Dinge und Besitz auch wirklich nur genießen, wenn es nicht dein Götze ist. Wenn es du nicht dafür lebst. Dann kannst du auch dankbar sein für kleine Dinge. Ein Habsüchtiger, ein Materialist ist nie zufrieden mit dem, was er hat. Aber wenn du Gott im Zentrum hast und die Dinge ihren rechten Platz haben, hey, dann selbst wenn du alles verlierst, wirst du nicht untergehen. Wird deine Welt nicht zusammenfallen, weil dein Leben besteht nicht aus diesen Dingen. Wirtschaftskrise wird die Herzen von vielen Menschen offenbaren. Die Habe ist nicht dein Leben. Wirklich, die Habe ist nicht dein Leben. Du kannst ein glücklicher Mensch sein mit wenig. Du kannst eine heile Familie bauen und Kinder, die Gott nachfolgen, erziehen in einer Zweizimmerwohnung. Das ist möglich. Du kannst einen schönen Urlaub haben daheim. Auf der Terrasse sitzen und den Sonnenuntergang genießen und glücklich und dankbar sein dafür. Schwer zu glauben, aber du kannst leben ohne Auto und ohne iPod und ohne Handy und Fernseher, ganze Spielereien, die wir haben. Nicht, dass es alles schlecht ist, außer es nimmt uns ein, aber dein Leben besteht ja drin. Es ist wirklich möglich, ohne dem Zeug zu leben. Du kannst eine erfüllende Beziehung mit Gott und deinen Mitmenschen haben, ohne all das Zeug. Du kannst fruchtbar sein für das Reich Gottes und ein bedeutsames Leben leben, was Ewigkeitswert hat, ohne das Ganze. Ich meine, zigtausende Geschwister in armen Ländern, sei es in Afrika oder Asien oder Südamerika, Osteuropa, sonst wo, die bezeugen das. Einige der fröhlichsten und zufriedensten Christen, die ich kenne, kommen aus diesen Ländern. Die haben nicht viel materiell. Die sind arm. Aber sie sind reich an Liebe und an Freude und an Dankbarkeit und an Gastfreundschaft und Hilfsbereitschaft und Gottvertrauen. Und das ist Lebensqualität. Wichtigsten Dinge im Leben kann man sich nicht kaufen. Also Leute, lebt mit eurem Zeug, aber lebt nicht für euer Zeug. Lasst euch nicht einnehmen davon. Das Leben ist mehr. Das Leben ist mehr als unsere Habe, sagt uns Jesus. Wir sind für was Höheres geschaffen. Wir sind geschaffen für Gemeinschaft mit Gott. Wir sind geschaffen, Gott zu lieben und unseren Nächsten zu lieben und nicht das Zeug. Was für ein armseliges Leben, wenn wir auf der Ebene hängen bleiben. Das Leben ist mehr. Und nur wenn Gott auf dem Thron deines Herzens sitzt, dann bekommen auch alle Dinge den richtigen Platz in deinem Leben. Dann bist du plötzlich frei zu genießen, was du hast. Und dankbar zu sein dafür. Und du bist frei, deine Habe zu gebrauchen. Und nicht umgekehrt, dass deine Habe dich gebraucht. Du bist frei, etwas zu besitzen, ohne dass es dich besitzt. Du bist frei zu genießen. Du bist frei, auch Nein zu sagen zu dem Zeug, was du nicht brauchst, weil es nur eine Ablenkung wäre für das, was wirklich zählt. Du bist frei, Nein zu sagen, vielleicht zu der Beförderung, zu der Gehaltserhöhung, weil es keine Zeit lassen wird für deine Familie. Du bist frei, zufrieden zu sein mit dem, was du hast. Ohne dass du automatisch, wenn du eine Gehaltserhöhung kriegst oder ein bisschen mehr kriegst, automatisch deinen Lebensstandard hochschreiben musst. Das ist so eine Falle in unserer Gesellschaft. Das ist wie Menschen leben. Du hast ein bisschen mehr Einkommen und das bedeutet automatisch, du musst mehr anhäufen. Und du lebst immer so am Limit von dem, was du dir gerade leisten kannst. Und bist getrieben davon. Bist irgendwo so gefangen in diesem Hamsterrad. Dann musst du schaffen, um den Standard zu halten. Und dann wieder ein bisschen mehr. Und dann schraubst du es nach oben. Und dann ständig in diesem Hamsterrad. Aber wenn du Jesus am Thron deines Herzens hast, dann bist du frei zu geben. Frei, freigebig zu sein. Ein Zeichen, dass wir es zu weit getrieben haben, ist übrigens, dass wir nichts übrig haben oder nicht die Freiheit haben zu geben. Wir leben am Limit. Mann, aber wenn wir die richtigen Prioritäten haben, wenn wir Gott am Thron unseres Herzens haben, dann sind wir frei, ein einfaches Leben zu leben und es zu genießen, zufrieden zu sein. Du bist frei, Schätze im Himmel zu sammeln. Frei, Gott zu dienen. Frei, ins Reich Gottes zu investieren. Zum Beispiel Missionare zu unterstützen. Frei für ein Abenteuer mit Gott. Weil Abenteuer kommt daher, wenn wir Glaubensschritte machen. Und zu geben ist immer ein Glaubensschritt. Ne? Du bist frei von dieser Sklaverei der Selbstsucht. Von dem Neid, von dem Geiz. Frei zu leben. Frei, Zeit zu haben für andere Menschen. Das ist Lebensqualität. Jesus hat gesagt in Johannes 8, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und Leute, das ist die Wahrheit. Selbst wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht durch seine Habe. Oh, ich bete, dass das in unseren Kopf und noch viel mehr in unsere Herzen reingeht. Das ist eine befreiende Wahrheit. Und Jesus möchte, dass wir frei sind und gesegnet sind. Habsucht macht dich nicht zu einem reicheren Menschen. Es macht dich zu einem ärmeren Menschen. Es beraubt dich. Und du magst vielleicht einer der habsüchtigsten, reichsten Menschen dieser Welt sein, aber in Wahrheit bist du ein armes Würstchen. Habsucht beraubt uns von dem, was das Leben wirklich lebenswert macht. Und um diese Dummheit der Habsucht zu illustrieren, erzählt Jesus jetzt eine Geschichte. In Vers 16. Er sagte aber ein Gleichnis zu ihnen und sprach, das Land eines reichen Menschen trug viel ein. Also, landwirtschaftliche Gesellschaft, ein reicher Bauer, er ist schon reich, aber die Dinge laufen gut. Sein Land bringt viel ein, sein Unternehmen läuft gut, er hat wirklich Überfluss. Vers 17, und er überlegte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Denn ich habe nicht, wohin ich meine Früchte einsammeln soll. Und er sprach, dies will ich tun. Ich will meine Scheune niederreißen und größere bauen und will dahin all mein Korn und meine Güter einsammeln. Und ich will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast viele Güter da liegen, auf viele Jahre. Ruhe aus, iss, trink, sei fröhlich. Sein Problem wieder war nicht, dass er reich war. Oh, Reichtum ist kein Problem. Es kann ein Segen sein. Problem war nicht, dass er Überfluss hatte. Das Problem ist, was er damit getan hat. Mit seinem Überfluss. Und das Erste, was wir sehen, er war gefangen in diesem Hamsterrad der Habsucht und Materialismus und Egoismus. Immer mehr. Er war einer, der immer aufhäufen musste, immer nach oben schrauben, seinen Lebensstandard. Immer mehr für mich anhäufen. Und das ist der zweite Punkt. Ist euch das aufgefallen, wenn ihr das lest? Welches Wort kommt so häufig vor, in dem, was er sagt? Ich. Fällt euch das auf? Er überlegte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Denn ich habe nicht, wohin ich meine Früchte einsammeln soll. Und er sprach, dies will ich tun. Ich will meine Scheune niederreißen und größere bauen und will dahin all mein Korn und meine Güter einsammeln. Ich will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast viele Güter da liegen, auf viele Jahre Ruhe aus, iss, trink und sei fröhlich. Ich. Mein. Habsucht ist selbstsüchtig. Dieser Typ, der ist völlig von sich und von seinem Zeug eingenommen. Der hat keinen Raum für Gott oder für andere Menschen in seinem Denken. Denk nur an sich. Und es ist nicht schlecht aufzuhäufen unbedingt. Es ist nicht schlecht anzusparen und vorauszuplanen. Wenn ich weiß, ich muss einen Service mit meinem Auto machen und das wird mich so viel kosten, ist okay. Ist okay, deinen Rentenplan zu haben. Darum geht's hier nicht. Es ist okay, aufzuhäufen, für deine Familie zu sorgen, wenn es im rechten Maße ist. Denkt an Josef zum Beispiel. Der hat Häuser gebaut, Warenhäuser und hat Korn und Getreide aufgehäuft. Der Unterschied zu diesem Mann ist, er hat es nicht für sich selbst getan. Problem ist nicht, was wir haben, sondern was wir mit dem machen, was wir haben. Josef hat aufgehäuft, um andere zu segnen, um andere zu versorgen. Das ist ein Unterschied hier. Dieser Mann hat nur für sich selbst aufgehäuft. Der hat nicht nach Gottes Willen gefragt, der hat nicht nach seinen Mitmenschen gefragt. Er war einfach ein materialistischer Egoist. Dritter Punkt ist, dieser Mann hat vergessen, woher alles kommt. Mein, ich habe ich nicht und bla bla. Vergessen, dass alles von Gott kommt. Aber ich habe das doch geleistet. Ich habe mir doch diesen Reichtum geschaffen. Nee. Wer hat dir denn deine Gaben gegeben? Wer hat dir denn dein Leben gegeben? Wer hat dir denn die Fähigkeit gegeben, zu wirtschaften, erfolgreich zu sein? Das kommt von Gott. Dieser Mensch war nicht dankbar. Er hat vergessen, woher der Segen kommt in seinem Leben. Und vierter Punkt ist, er hat auch vergessen, wem alles gehört. Ich will meine Scheune niederreißen und mein Korn. Mein. Bibel sagt uns, alles gehört Gott. Und alles, was er uns anvertraut hat, an unserem Besitz, auch an unseren Begabungen, unsere Zeit, all diese Dinge, für das sind wir nur Verwalter. Nicht Besitzer, sondern Verwalter. Es gehört Gott. Bibel sagt uns, wir gehören nicht in uns selbst. 1. Korinther 6, wisst ihr nicht, dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden, verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Gott hat euch gekauft, als er euch erlöst hat. Ihr seid unendlich viel wert. Es wurde der höchste Preis für euch bezahlt, der je für irgendetwas bezahlt wurde. Jesus hat sein Leben gegeben für euch. So viel seid ihr Gott wert. Und er hat euch gekauft. Mit Jesus, ihr gehört mit euch selbst. Und alles, was wir besitzen, unter Anführungszeichen, gehört eigentlich nicht uns. Es gehört Gott, wir sind Verwalter. Wir dürfen damit wirtschaften, wir dürfen damit hoffentlich richtig investieren, mit einer geistlichen Sicht in unserem Leben. Aber er hatte Sagen. Es ist sein Zeug, nicht meins. Das ist eine wichtige Wahrheit. Fünfter Punkt ist, er ist auf diese Lüge reingefallen. Diese Lüge, die sagt, oh, wenn ich nur das hätte, dann wäre ich glücklich. Seht ihr das hier? Ich werde größere Scheunen bauen, ich werde mehr aufhäufen und dann werde ich fröhlich sein. Dann werde ich zu meiner Seele sagen, Seele, ruhe aus, iss, trink und sei fröhlich. Dann werde ich zufrieden sein. Oh, wenn ich nur das hätte, dann wäre ich zufrieden. Das ist so eine Lüge, das stimmt nicht. Du bekommst es und bist wieder unzufrieden. Oh, wenn ich nur ein größeres Auto hätte, dann wäre ich zufrieden. Ja, ein paar Tage lang, eine Woche lang, freust dich, oh, toller neuer Schlitten, dann denkst du, oh, ein Spoiler noch, dann wäre es wirklich. Dann kriegst du den Spoiler, dann denkst du, naja, vielleicht soll ich es umlackieren, das Ding. Und immer mehr, du bist nie zufrieden. Das ist der Fluch von Habsucht. Fluch, wenn wir für die falschen Dinge leben in unserem Leben. Viele denken so, ne? Die Wahrheit ist aber, wenn du jetzt nicht zufrieden bist, dann wirst du auch nicht zufrieden sein, wenn du mehr hast. Wenn du in Jesus zufrieden sein kannst, wirst du nicht zufrieden sein. Und es gibt ein Loch im Herzen von jedem Menschen. Das Loch hat die Form von Gott. Nur Gott kann dieses Loch ausfüllen. Und viele Menschen versuchen, dieses Loch mit materiellen Dingen, mit Beziehungen, mit allem möglichen Zeug zu füllen. Aber es wird dich nicht befriedigen. Nicht auf Dauer. Nicht wirklich. Anfang ist, dass du dich zu Jesus bekehrst. So Gott einladest in dein Leben. Das ist der Anfang von Zufriedenheit. Und dann zu ruhen in ihm. Paulus sagt, ich habe gelernt, zufrieden zu sein mit dem, was ich habe. Es ist ein Prozess, weil wir so gedrillt sind, so in uns drin, dieses habsüchtige Denken. Oh, wenn ich nur das hätte, dann wäre ich eine Lüge. Lern zufrieden zu sein in Gott. Sechster Punkt ist, er hat nicht an die Endlichkeit seines Lebens hier gedacht. Er hat nicht an die Ewigkeit gedacht. Wie viele Menschen denken so, oh, wenn ich mal in der Rente bin, dann werde ich mein Leben genießen. Bist du dir bewusst, dass viele Menschen nie in die Rente kommen, ins Rentenalter? Du kannst heute sterben, wenn du nach Hause fährst. Du weißt nicht, wie lange du hast. Oh, wenn ich in der Rente bin, vielleicht hat die Wirtschaftskrise bis dahin alles aufgefressen, was du hast. Endlichkeit unseres Lebens, sich zu haben für die Ewigkeit. Gott erinnert uns immer wieder dran in seinem Wort. Sehen wir, was wir sehen, der Typ war ein Machertyp. Er war selbstgenügsam, autonom von Gott, hat gedacht, er hat sein Leben in der Hand. Ich werde Scheunen bauen und ich werde es machen und ich. Aber er hat nicht bedacht, dass der Mensch nur ein Hauch ist, wie es im Psalm 144 heißt. Und dass seine Tage ein vorübergehender Schatten sind. Jakobus sagt uns, sagt nicht, ich werde, sagt, so Gott will, werde ich das und das tun. So Gott will. Dieser Typ hat vergessen, dass sein Leben nicht in seiner eigenen Hand ist, sondern in Gottes Hand. Dass Gott die Lebensquelle ist. Und dass wir Menschen nicht mal einen Tag zu unserem Leben hinzufügen können. Das ist völlig in Gottes Hand. Und wie sehr hat dieser reiche Bauer sich verspekuliert? Lest hier Vers 20. Gott aber sprach zu ihm, du Tor, auf Deutsch du Dummkopf, Blödmann. Du Tor, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern, du wirst sterben. Was du aber bereitet hast, für wen wird es sein? Für wen wird dein ganzes Zeug sein? Du kannst es nicht mitnehmen. Es wird nicht für dich sein in der Ewigkeit. Hey, all dieses, was du in deinen großen Lagerhallen hast, was du aufgehäuft hast, wisst ihr, wie viel Platz dieser Typ am Ende seines Lebens gebraucht hat? Ungefähr den Platz von einem Sarg. oder von einer Urne. Nicht seine Riesenhallen. Dummkopf, sagt er, du Tor. Und Jesus sagt, und so ist der, für sich Schätze sammelt und nicht reich ist im Blick auf Gott. Wir können uns nichts mitnehmen. Wir können uns vorausschicken, wenn wir mit einer ewigen Perspektive investieren hier in unserem Leben. Aber du kannst ja von dem Zeug, das du für dich aufhäufst, nichts mitnehmen. Es ist wie wenn du Lego spielst und tolle Dinge baust. Am Ende des Tages kommt alles in die Kiste. Wieder zerlegt. Am Ende unseres Tages kommt alles in die Kiste. Wie können wir reich werden im Blick auf Gott? Das ist die wirkliche Frage. Und die Antwort ist, wenn wir anderen Menschen dienen, im Namen Jesu. Wenn du nicht für dich selbst lebst, sondern wenn du für Gott lebst und deine Mitmenschen. Jesus hat gesagt, alles, was ihr dem Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Und er sagt seinen Jüngern, wenn ihr in meinem Namen jemandem ein dummes Glas Wasser gebt, dann werdet ihr belohnt werden dafür in der Ewigkeit. Das ist nicht kompliziert, oder? Es liegt in der Fähigkeit, jedes einzelnen von uns Schätze im Himmel zu sammeln. Du musst kein Reicher sein, um Schätze sammeln zu können. Dummes Glas Wasser weitergeben. Liebevolles Wort. Das ist möglich für uns alle. Hey, egal, ob du noch ein Schüler bist oder Student bist oder von der Sozialhilfe lebst, es ist möglich für uns alle. Mit 20, 30 Euro im Monat kannst du eine ganze Familie in Indien ernähren. Jeder hat das Potenzial, wirklich einen Unterschied zu machen, einen ewigen Unterschied, geistlich zu investieren in dieser Welt. Jeder Einzelne. Wir alle haben Überfluss. Ich habe 2 Paar Ski. Ist mir aufgefallen, das sind Skifahren gewesen. Eigentlich, man kann immer nur mit einem fahren, oder? Wir haben Überfluss. Vers 33, unten spricht Jesus davon, dass wir Almosen geben sollen. Das heißt, in Bedürftige investieren. Du kannst reich werden im Blick auf Gott, wenn du in das Reich Gottes investierst, in seine Gemeinde, in Mission. Paulus schreibt im Philipperbrief, dass die Frucht von Missionaren, die wir unterstützen, dass sie uns zugerechnet wird, unserem Konto. Und wir wollen nicht nur an Geld denken in diesem Kontext, sondern auch alle anderen Dinge, die Gott uns anvertraut hat. Unsere Gaben, unsere Zeit. Und das ist ja oft Geld. Ne? Zeit ist Geld, sagen wir. Geld ist materialisierte Zeit sozusagen, materialisierte Energie. Wir können uns selbst in das Leben von anderen Menschen investieren. Wenn du irgendeinem Ausländer hilfst, auf ein Amt zu gehen oder Deutsch zu lernen oder Zeit zu nehmen, einem Bedrückten zuzuhören und zu trösten. Kannst du Schätze sammeln. Dem Kindern dienen, dem Kindergottesdienst. Im Putzteam mithelfen. Och, wieder, es ist für jeden möglich. Es ist für jeden erreichbar. Frage ist, sind wir willig? Und das normale Christenleben, das, was Gott uns beschreibt in der Bibel, sagt, jeder Christ sollte eigentlich seinen Dienst haben. Jeder Christ sollte seinen Platz als Glied im Leib haben, dass wir zusammenwirken, dass wir einander dienen. Das ist nicht, dienen ist nicht das Vorrecht von irgendeiner kleinen Elite. Nee, jeder Christ ein Diener. Auch jeder Christ ein Geber. Regelmäßiger Geber. Von Herzen, von Freude. Mit Freude im Herzen. Das ist biblisch, das ist normal. Wenn wir nicht so leben, sind wir abnormale Christen. Dein Besitz, dein Geld ist ein Werkzeug, um andere zu segnen, um anderen zu dienen. Dein Besitz ist ein Gefäß, um Gottes Liebe weiterzugeben. Das ist kein Selbstzweck. Beispiel: John Wesley hat so gelebt. Hat sehr einfaches Leben gelebt und dann, als er später das Doppelte und das Dreifache oder das Vierfache verdient hat, hat er immer noch das gleiche Leben geführt. Und das, was er mehr verdient hat, hat er weitergegeben. Ich kenne auch reiche Geschwister, die wirklich so leben, die viel Kohle machen. Das ist ihre Gabe, die Gott ihnen gegeben hat, aber sie leben ein einfaches Leben und investieren wirklich ins Reich Gottes, Missionare, in Waisenhäuser, Geschwistern zu helfen, Armen zu helfen. Das sind Menschen, die reich sind. In ihrem Herzen zufrieden sind und erfüllt und froh, aber reich sind auch in der Ewigkeit. Lass uns das Ganze, was Jesus uns hier sagt, heute persönlich auf uns anwenden. Weil wenn wir das nicht tun, dann haben wir wirklich nur Blödzeit abgesessen hier. Hätten wir daheim bleiben können und ausschlafen können heute Morgen. Einige haben das getan heute Morgen. Ja, sind ein paar leere Plätze hier. Aber wirklich, wenn wir das nicht anwenden, was Gott uns sagt, dann ist es verloren. Jesus sagt, wenn wir seine Worte hören und sie tun, dann wird unser Leben Bestand haben. Ein Leben sein, das auf dem Felsen gegründet ist. Also frag dich selbst, nicht deinen Nachbarn, wir können überhaupt nicht beurteilen. Es sind nicht die anderen, oh, die Reichen, die müssen. Nein. Wie ist mit mir? Wie ist mit mir? Prüf dich selbst, worum dreht sich dein Leben? Wofür lebst du? Lebst du für deine Habe, wie dieser reiche Bauer? Lebst du für Zeug? Macht es dein Leben aus? Wie kannst du es erkennen? Ein paar einfache Tests. Was machst du mit deinem Besitz? Betrachte einfach mal ehrlich dein Leben und vergleiche es mit einem Atheisten von mir aus, mit jemandem, der mit Gott nichts am Hut hat. Gibt es da wirklich einen Unterschied in der Art und Weise, wie du investierst, was du machst mit dem, was du hast? Zweite haben wir schon erwähnt, hast du die Freiheit zu geben? Gibst du regelmäßig der Gemeinde oder Armen, Bedürftigen, Mission, Reich Gottes? Im Alten Testament hat jeder Israelit seinen Zehnten gegeben. 10% seines Einkommens in den Tempel, in die Gemeinde, würden wir heute sagen, um die Hauptamtlichen zu unterstützen, damit die Gemeinde fähig ist, zu dienen und zu geben auch. Oh, ich würde gern 50% unserer Einnahmen weitergeben in Mission für solche Dinge. Und dann darüber hinaus haben die Almosen gegeben, persönlich. Bedürftige Annahme. Und ich persönlich glaube nicht, dass Gott uns festnagelt auf einen bestimmten Prozentsatz im Neuen Testament. Aber das Prinzip, was wir sehen im Alten Testament, das war spürbar. Wahrscheinlich so um die 20-30% des Einkommens. Es war spürbar. Nicht irgendwie nur Peanuts. Peanuts für Gott und alles für mich. Und kein Stress, kein Druck. Wir sammeln keine Kollekte in unserer Gemeinde. Es gibt hinten eine Box, wer was geben will. Anonym, keiner weiß, wie viel gibt es. Eine Sache zwischen dir und Gott. Neutestamentliche Prinzip ist, jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Einen fröhlichen Geber liebt Gott. Aber jeder Christ sollte ein Geber sein. Egal, ob du ein Schüler bist oder ein Student bist, gib 1 Euro, wenn das es ist. Das Tolle im Alten Testament, der Prozentsatz war für alle gleich. Der mehr hatte, hat mehr gegeben, der weniger hatte, hat weniger gegeben, aber jeder Christ hat gegeben. Oder damals waren sie nicht Christen, jeder Jude. Heute, jeder Christ sollte geben. Wenn du nicht gibst, wenn du nie gibst, dann bist du nicht gehorsam. Es ist nicht, was ich sage, es ist, was Gott sagt in seinem Wort. Und denkt nicht, oh, wenn ich mehr hätte, dann würde ich geben. Nee, das stimmt nicht. Wenn du jetzt nicht die Freiheit hast zu geben, dann wirst du auch nichts geben, wenn du mehr hast. Das ist ein Herzensproblem, das ist ein geistiges Problem, das ist eine Einstellung. Jesus sagt, wer treu ist im Kleinen, der wird über mehr gesetzt werden. Treu im Kleinen. Kann sich auch fragen, bin ich ein Geber oder bin ich ein Nehmer? In meinem Leben vor allem. Dritte Frage, hast du die Freiheit zu dienen? Auch das ist ein Test. Jeder Christ sollte ein Diener sein. Ob in der Gemeinde oder außerhalb der Gemeinde, aber jeder Christ sollte eigentlich nicht für sich selbst leben, sondern für andere, ganz bewusst. Zeit und Ressourcen beiseite setzen, um anderen Menschen zu dienen, um den Leib Christi aufzubauen. Tust du das? Vierter Test, hast du eine ewige Perspektive für Gottes Reich? Ist dir das wichtig? Im fünften Test habe ich, siehst du dich als Besitzer oder als Verwalter? Darf Gott mitreden, wenn es um deine Kohle geht, um deinen Besitz geht? Es zeigt dir, wo dein Herz steht. Wie weit du habsüchtig bist, wie weit du eingenommen bist von Materialismus. Wie kannst du geheilt werden von Habsucht? Oder ich? Ich glaube, ein Stück weit betrifft es uns alle. Wie können wir geheilt werden von Habsucht? Das Erste ist, wie bei allem, wir müssen Buße tun. Wir müssen es Gott als Sünde bekennen, erstmal. Mit ihm übereinstimmen und sagen, ja, das ist Sünde. Aufhören, das irgendwie zu bagatellisieren. Sagen, oh, diese Perversitäten, oh, das ist schlimm, aber meine Habsucht. Nee, das Erste ist, wir müssen Buße tun. Es Gott als Sünde bekennen und umkehren, eine Entscheidung treffen, es zu ändern in unserem Leben. Und das Zweite, der praktische Teil ist, du musst anfangen zu geben. Gibt keinen anderen Weg, von Habsucht frei zu werden. Das ist, was Gott uns in Epheser 5 beschreibt. Für die, die habsüchtig sind, die stehlen und anhäufen, du musst anfangen, statt zu stehlen, von an hart zu arbeiten und weiterzugeben. Das ist der Weg, wie wir frei werden von Habsucht. Jedes Mal, wenn du gibst, dann gibst du ein Stück von deiner Selbstsucht und ein Stück von deiner Habsucht weg. Und wirklich, es geht nicht darum, dass Gott unser Geld braucht. Wir brauchen es, dass wir Geber sind. Weil so werden wir freie Menschen. Frei von dieser Diktatur unserer materiellen Dinge. Gott will unser Herz. Darum geht es ihm. Und Jesus hat gesagt, wo dein Schatz ist, dort wird dein Herz sein. Also ganz praktisch, wenn du dein Herz am rechten Fleck haben willst, dann investier deinen Schatz dorthin. Mach Gott und sein Reich zu deinem Höchsten, zu deinem Zentrum. Und investier dort. Und du wirst ewig reich sein. Jesus hat zu dem habsüchtigen Jüngling gesprochen, dessen Götze sein Zeug war. In Markus 10 heißt es, Jesus blickte ihn an, gewann ihn lieb. Es war sein Herz, deswegen hat er gesagt, was er gesagt hat. Und er sprach zu ihm, eins fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast. Und das ist für den persönlich, weil das war sein Götze. Verkaufe alles, was du hast, entthron diesen Götzen in deinem Herzen und gib den Erlös den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Beginn zu geben und dein Herz wird nachfolgen oder dein Schatz ist, wird dein Herz sein. Und Jesus hat gesagt, geben ist seliger als nehmen. Du wirst glücklicher in deiner Seele sein, wenn du ein Geber bist, als ein Nehmer bist. Reich sein, nicht erst in der Ewigkeit, irgendwann, sondern schon hier in diesem Leben. Wenn du frei bist von Habsucht. Wenn du frei bist, für Gott zu leben und für andere Menschen und nicht nur für dich selbst. Das ist Lebensqualität. Und dazu will Jesus uns befreien. Lass uns nochmal diese Wahrheit lesen. In Vers 15. Jesus aber sprach zu ihnen, seht zu und hütet euch vor aller Habsucht. Denn auch wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht durch seine Habe. Amen. Wir wollen zum Abschluss noch Abendmahl feiern. Abendmahl denken wir daran, dass Gott uns so sehr schätzt und so sehr liebt, dass er alles für uns gegeben hat. Gott ist ein Geber. Er hat Jesus für dich gegeben. Und das ist eine wunderbare Gelegenheit zu reflektieren über diese Dinge. Auch Buße zu tun und uns ihm zurückzugeben. Lass uns es tun jetzt, wenn wir gemeinsam Abendmahl feiern.